Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my Body Buddy. Oh mein Gott, ich habe hier ungefähr das gemütlichste Podcast-Setting, was man sich vorstellen kann. Ich sitze nicht im Hamburger Studio, ich sitze im Bett, im Hotelbett mit Rebecca und freue mich total. Die Sonne kommt durchs Fenster, ich habe es so super warm auf der Haut. Ich glaube, die Klimaanlage in diesem Zimmer ist auch kaputt, es ist warm. Rebecca und ich, wir haben uns vor einem halben Jahr kennengelernt bei einem Dreh zum Weltfrauentag und ich war einfach sofort Fangirl. Ich habe Rebecca gesehen, sie hat mich angestrahlt und Leute, Rebecca hat ein Lächeln. Ich war nur so, okay, es war März, draußen war es dunkel, aber sie war so der Sonnenschein. Ich dachte, ist das hier Bali, ist das Barcelona? Also die Frau, Hammer. Ich habe mich irgendwie sofort inspiriert von ihr gefühlt und als ich wusste, ich mache diesen Podcast, war sie eigentlich die erste Person, die ich gefragt habe, ob sie dabei ist. Und sie hat sofort Ja gesagt und jetzt sitzen wir hier. Und oh mein Gott, ich möchte eigentlich sofort loslegen. Aber ihr wisst, am Anfang meiner Podcast-Folgen habe ich immer meine Buddy-Notes dabei. Also meine Gedanken zu dieser Folge und die lese ich jetzt einmal in Ruhe vor. Wer mich von Instagram kennt, weiß, dass ich meine Gedanken in meinen iPhone-Notes festhalte. Als Gedicht, einfachen Satz, Kurzgeschichte oder easy Emoji-Kombi. Und deswegen starten wir jetzt genau so. Mit meinen Buddy Notes. Während ich mich auf die Folge mit Rebecca vorbereite, also mir Fragen überlege, Interviews mit ihr gucke und mich durch ihr Instagram-Profil scrolle, fällt mir auf, dass ich nichts über ihre Beinprothese weiß, außer eben, dass sie eine trägt. Das liegt nicht daran, dass Rebecca nicht darüber spricht. Im Gegenteil, als ich das erste Mal neben ihr sitze, sie trägt einen Jeansrock, ihre silberglitzernde Prothese und weiße Sneaker, bekräftigt sie mich, Fragen zu stellen. Ich will halt nichts Falsches fragen, sage ich schüchtern und merke, wie mein Blick immer wieder auf ihre silberglitzernden Oberschenkel wandert. Fasziniert, neugierig, aber halt auch zurückhaltend. Ich stelle eine Frage, sie rutscht mir einfach so raus. Darf ich mal anfassen? Rebecca lacht. Hä? Klar. Danach reden wir über Sachertorte, Handtaschen, die besten Restaurants in Hamburg, wie wichtig bitte guter Kaffee ist und darüber, dass kindliche Neugier ja wohl eine der schönsten Eigenschaften ist. Ich vergesse, dass Rebecca eine Beinprothese trägt. Und wenn ihr mich heute fragen würdet, sie einmal zu beschreiben, würde ich sagen, oh mein Gott, Rebecca hat einfach dieses unglaublich krasse, gesunde, lange braune Haar. So mega glühende Augen, was heißt glühend, aber so wow. Und irgendwie strahlt sie einfach so eine Wärme aus, so eine Aura, in der ich mich absolut wohlfühle. Und das Lächeln habe ich schon vorhin erwähnt. Es ist einfach ansteckend. Und jetzt, da ich diese Worte schreibe, denke ich so, hä, ja, genau so soll es doch auch sein. Ich möchte sie ja nicht auf ihre Beinprothese reduzieren, so wie ich mich zum Beispiel auch nie auf meine Magersucht reduzieren werden wollen würde. Und klar, irgendwie ist es dann auch ein Teil von mir oder auch ein Teil von ihr und darüber sprechen wir heute. Aber eigentlich nicht primär, sondern vielmehr über den ganzen Optimismus. Und damit, weil du strahlst mich schon so an. Hallo Rebecca, wie geht es dir heute? Oh mein Gott, wir haben so ein schönes Setup. Ich lieb's, wie wir hier so sitzen.
Hallo, also erstmal danke, dass du mich dabei hast. Also ich glaube, mein Herz ist gerade so geschmolzen.
Vielleicht liegt es aber auch an der Sonne. Es ballert so aufs Bett, mir ist richtig warm.
Ich kann dir die ganzen Sachen, die du gerade über mich gesagt hast, nämlich nur genauso zurückgeben. Und mir ging es bei unserer ersten Begegnung nämlich genau gleich. Und es ist so, also ich finde, man weiß das ja nie selber so, wie man auf Menschen wirkt. Und irgendwie sagt man das, also das ist ja so eine Sache, die sagt man ja eigentlich jetzt nicht jemanden danach irgendwann mal so. Deswegen war es gerade richtig, richtig schön zu hören. Und mir geht's genauso. Also auch wie gesagt, also ich war sehr nervös an diesem Tag, wo wir diesen Talk hatten, weil irgendwie ging das da auch alles so schnell und du hast mich da wahnsinnig runtergeholt und sehr, sehr beruhigt.
Wir machen das hier heute auch ganz ruhig.
Ja, es ist richtig
ganz entspannt. Ruhig, ganz gemütlich. Wie gesagt, wir sitzen hier zusammen im Bett. Es ist warm. Ich wiederhole mich vielleicht. Ich habe immer zwei Fragen dabei, die ich eingangs stelle an meine wundervollen GästInnen. Und Frage Nummer eins ist, welches Körperteil schätzt du am meisten an dir?
Ach, das ist so eine schwierige Frage, weil im Endeffekt ist ja jedes Körperteil irgendwo wichtig. Ich hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, meine Augen.
Okay, aus welchem Grund?
Weil ich finde, dass die Augen sind so das, was so am lebendigsten ist, weißt du? Also ich finde auch so, wenn ich anderen Leuten in die Augen gucke, so du siehst in den Augen so viel Emotion. Das hat jedes andere Körperteil halt nicht so. Also du siehst, ob jemand, keine Ahnung, Freude hat, ob jemand traurig ist. Und ich glaube, ja, das hängt, glaube ich, würde ich sagen, Augen.
Oh mein Gott, ich finde das super schön, dass du das so gerade auch beschreibst, weil ich denke immer so, boah, Augen sind so das Fenster zur Seele. Das klingt so super pathetisch.
Ja, ich hatte gerade auch diesen Spruch im Kopf und war auch gerade so, aber ist das so, wenn ich das sage?
Ich hatte zum Beispiel mal ein Date mit einem Typen, der einfach seine Sonnenbrille nicht abgesetzt hat und ich bin nach Hause gegangen und habe das Gefühl gehabt, ich hab ihn nicht gesehen, weißt du? Und ich war so, hä? Und ich fand's auch ein bisschen frech. Also, wer das da draußen gerade... Setz deine Sonnenbrille ab. Okay, Frage Nummer 2. Wir wollen nicht über das Date sprechen. Zweite Frage. Du organisierst ein Date für dich und deinen Körper. Was macht ihr, dass es euch so richtig gut geht und es zwischen euch funkt?
Ich bin da so ein richtiger Selfcare-Typ. Also ich würde mal sagen, lange Dusche. Von Gesichtsmaske bis zur Haarmaske gefühlt alles dabei. Und daneben höre ich einfach irgendeinen, oder keine Ahnung, entweder ich gucke mir daneben einen Film an, eine Serie oder höre einen Podcast.
Dann machen wir jetzt einfach direkt weiter mit dem Gespräch. Ich bin wirklich ein bisschen nervös. Ich habe es ja auch in den Buddy Notes vorgelesen, dass ich irgendwie immer denke, oh, ich möchte irgendwie keine falsche Frage stellen. Ich weiß aber auch, dass wir uns kennengelernt haben, hast du ein Wort verwendet und ich war so, what? Du hast gesagt, ja, ich bin Rebecca, ich bin Prothesenanwenderin. Also, du hast eine Beinprothese, die startet am Oberschenkel, richtig?
Nee, prinzipiell ja. Du musst es dir so denken, ich bin Knieex amputiert. Sprich, das ist auf der Mitte vom Knie.
Okay.
Aber die Prothese geht hoch bis zur Hüfte, weil sie muss ja irgendwo halten.
Ah, okay.
Deswegen, sprich, ich trage ein elektronisches Kniegelenk, weil mein Knie ja quasi nicht mehr...
Ach mein Gott, crazy. Okay.
Oder? Ist also ganz ehrlich, auch Technik ist crazy.
Die Beinprothese, seit wann trägst du sie? Und war das schon, also es war nicht immer so, das weiß ich.
Nee, ich hatte einen Verkehrsunfall, als ich 16 Jahre alt war. Und also quasi ich war mit einer Freundin am Weg vom Sport nach Hause und quasi ich bin auf einer Vespa einfach hinten gesessen und jemand vom Gegenverkehr hat überholt. Es war neblig, es war Nacht und der hat uns halt einfach nicht gesehen. Und du hast ja, wenn du auf einer Vespa fährst, hast du ja die Beine so draußen und ja.
Boah, jetzt muss ich gerade einmal selber so, boah, puh. Unfall und dann bist du wahrscheinlich sofort ins Krankenhaus gekommen.
Ja.
Wie ging es dann weiter? Du bist ins Krankenhaus gekommen, warst du irgendwie, lagst du im Koma? Nein.
Ich habe so 5 Tage, also.
Wirklich?
Ja, aber halt bewusstes Koma. Also jetzt nicht, also quasi, die haben mich einfach in künstliches Koma gesetzt. Also. Ich hatte nicht nur eine Amputation, sondern ich hatte ein mehrfaches Polytrauma. Also quasi von meinem Ellbogen bis zu meiner Hüfte, bis zu meinem Oberschenkel, war gefühlt auf dieser Seite halt auch alles kaputt. Und ich glaube, künstliches Koma halt deshalb, weil der Körper das gar nicht verarbeiten kann. Und sprich, mit dem künstlichen Koma sorgst du halt einfach dafür, dass du im Krankenhaus quasi, dass du nacheinander, ja, nicht abarbeiten klingt jetzt so doof, aber halt, damit dein Körper halt genug Ruhe hat, quasi, dass er diese ganzen Verletzungen ja nicht aushalten kann, aber damit du da halt, ja.
Wow, oh, ich bin gerade vor, ich...
Habe ich das noch nie so erzählt?
Nein, weil ich habe da auch noch nie so explizit nachgefragt. Also
das
ich
fragen
mein,
mich tatsächlich sehr, sehr wenige Leute eigentlich, warum. Ich hatte zum Beispiel, also ich habe ja wieder studiert.
Ja, aber ich glaube, das sind das vielleicht wirklich Berührungsängste?
Wahrscheinlich.
Also, irgendwie ist es so, es ist ja relativ offensichtlich, dass du eine Beinprothese trägst. Ich finde es auch immer geil, du bist ja auch, das sind gleich noch ein paar Fragen, aber du hast auch super oft so Röcke. Ich kenne dich meistens in einem Rock und dann hast du so ganz, was heißt wilde, aber nee, so geile Beinprothesen, die sind dann so, wir haben uns kennengelernt mit so Glitzer. Ich weiß, du hast aber auch noch so aus Chrom und ich glaube auch noch in Neonfarben oder so. Das heißt, eigentlich ist es ja total offensichtlich. Aber wie ich auch gesagt habe, ich bin dann so, darf ich sie jetzt fragen und so. Deswegen finde ich es gerade mega schön, dass ich diese Fragen gerade stellen darf. Ich bin gerade total dankbar, dass wir irgendwie so diesen Raum dafür haben. Weil ja, ganz ehrlich, sonst würde ich ja auch, weißt du, ich glaube, das ist eine Zurückhaltung, weil dir niemand vielleicht, weiß ich nicht, zu nahe treten will. Also so ging es mir.
Ja, doch, wahrscheinlich. Ich glaube schon auch. Ja, oder vielleicht, weil mir auch viele Leute gar nicht das Gefühl irgendwie geben wollen, dass sie, also, als wäre das jetzt irgendwie wichtig, dass sie es jetzt irgendwie deswegen extra, also ich ich fände es halt auf jeden Fall auch gar nicht schlimm, wenn es jemand machen würde. Aber zum Beispiel bei mir in der Uni, also ich hatte da, also es war halt Herbst, dass ich angefangen hatte und da hatte ich halt immer eine lange Hose an. Und ich sehe die Leute eigentlich total oft und ich frage mich auch mal, so wissen die das eigentlich?
Aber würdest du wollen, dass dich mehr Menschen drauf ansprechen oder ist es für dich so?
Also sagen wir so, wenn du damit in der Gesellschaft das so ein bisschen... Also ich glaube, dass, also wenn du drüber sprichst, dann sorgt das ja auch dafür, dass das so ein Thema ist, wo du keine Berührungsängste mehr hast. Und ich glaube, an sich von daher wäre es ja irgendwie wichtig, dass man sich nicht vorher die Frage stellt, frage ich das jetzt oder frage ich das nicht?
Ja.
Also von daher, ich glaube schon, vor allem wenn man jetzt gar keine Ahnung von dem Thema hat, ist es ja irgendwie schon so ein, man hört es und denkt sich so, boah, scheiße. Also habe ich mir ja auch gedacht, also um nochmal kurz auf die Frage zurückzukommen, ich war dann im Krankenhaus und ich war danach direkt auf Reha und ich hatte in dem Krankenhaus schon das Glück, dass da jemand war, der im gleichen Alter wie ich war und der war auch Bein amputiert. Ungefähr gleiches Szenario. Und der hat mich so hart da rausgeholt. Also das war so ein übelster Lebemensch und da ist da reingefahren auf meine Intensivstation und war einfach so, hi, na, wie geht's? Und dann, keine Ahnung, dann da war so positiv und ich war dann immer so, wenn ich dann so meinte so, hey, ich habe keinen Bock mehr, ist alles scheiße, meinte der so, nee, wir schaffen das.
Also der hatte das schon hinter sich, schon längere, hinter sich, oh Gott, sorry. Nein. Siehst du, ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwelche falschen
Worte
benutze.
Aber gut, hinter sich kannst du ja auch sagen, im Sinne von, diese erste Phase ist halt einfach scheiße, so.
Ja.
Und ich glaube schon, dass der, also der war auf jeden Fall schon ein bisschen länger da und von daher, doch, der war mir auf jeden Fall ein bisschen weiter voraus.
Okay. Und du bist dann aus diesem bewussten Koma wach geworden und dir wurde dann gesagt, wir werden dein Bein amputieren müssen?
Nee, es war schon amputiert.
Dir wurde gesagt...
Also beziehungsweise ich wusste es. Ich wusste es auch bei dem Unfall. Ich war nicht bewusstlos, also ich war bei Bewusstsein. Und also ich weiß nicht, warum ich das wusste, aber ganz ehrlich, irgendwie habe ich das gefühlt. Irgendwie wusste ich das da schon. Also eigentlich musste mir das niemand mehr so richtig sagen.
Krass, also irgendwie hat das der Körper spürt so viel.
Ja,
ne?
Es ist krass.
Okay, und trotzdem, was war dann so deine erste Reaktion, als es dir wirklich, wirklich bewusst war?
Ich muss sagen, ganz, ganz schlecht, ich habe gegoogelt. Solltest du niemals machen.
Wie? Also stopp. Du wachst auf?
Ich war komplett irgendwo. Also ich habe nicht so viel gecheckt. Ich habe dann so ein bisschen angefangen zu googeln, was sind eigentlich Prothesen? Wie sehen Prothesen aus? Wie ist der Stand der Technik? Also ich hatte ja auch gar keinen Dunst davon. So, ich war da ja auch nie irgendwie so in Berührung mit. Und ich habe dann so ein bisschen gegoogelt und ich muss sagen, vor 7 Jahren gab es da, finde ich, noch, also da war das noch gar nicht so präsent. Also ich finde, es ist in den letzten Jahren auch medial viel besser geworden. Auch so, was man auch so vom Sport mitbekommt und auch so von anderen Themen. Und damals, was das Erste, was ich gegoogelt habe, waren halt so ganz alte Prothesen. Also so gar nicht der Stand, auf dem es ja eigentlich ist. Und ich dachte mir nur so, scheiße.
Das finde ich gerade total bemerkenswert. Du hast also nicht gedacht irgendwie so, fuck, scheiße, sondern ja eigentlich eher, wie geht's jetzt weiter?
Ja.
Also du hast ja eigentlich, wenn du nämlich schon guckst, so wie, also was ist der Stand der Technik und so, dann bist du ja eigentlich total fachlich fast schon rangegangen und hast geguckt, okay, wie geht es jetzt weiter? Das klingt gerade so, als hättest du straight nach vorne geguckt.
Ist das auch so ein
Coping-Mechanism,
nein,
dass man sagt, so,
ich war,
um damit klarzukommen?
So. Ich glaube, ich war immer schon jemand, der auf Probleme, also lösungsorientiert quasi hingearbeitet hat. Und ich brauche immer dieses Gefühl, okay, ich kann da irgendwas machen. Ich habe da trotzdem noch, obwohl ich diese Entscheidung nicht hatte, dass das jetzt passiert, habe ich trotzdem noch die Entscheidung, wie es damit weitergeht. Und von daher war das, glaube ich, immer so ein bisschen mein Weg, halt damit umzugehen, zu gucken, okay, wie komme ich aus der Sache für mich bestmöglich dann wieder raus.
Ja, das ist mega stark eigentlich, ne? Auch so eine Form, ja, dann irgendwie von Kontrolle ja irgendwo,
ja,
ne? Auch wenn du das vielleicht, den Unfall und so, nicht kontrollieren konntest, aber dann danach, wie es weitergeht,
ja,
einfach. Okay, und dann warst du in der Reha und da hast du dann gelernt
zu laufen.
Ja.
Also ich war relativ lange da. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es jetzt in Deutschland ist, aber in Österreich war es bei mir zumindest so. Ich bin direkt vom Krankenhaus in die Reha. Ich glaube auch für wirklich 3 Monate. Und ich habe dann auch erstmal angefangen, meinen Körper dafür vorzubereiten. Also ich habe es ja eh vorher kurz erzählt, aber da war halt sehr, sehr, sehr viel kaputt. Und es ist halt vor allem die Seite, die das ja tragen muss. Also ich glaube, ich habe auch, also ich glaube, der meiste Aufwand war wirklich diese also meine Gelenke, meine Muskeln wieder so vorzubereiten, dass eine Prothese damit überhaupt ja machbar ist. So.
Boah.
Aber war crazy. Also ich kann mich richtig gut an meine ersten Schritte erinnern. Gibt da noch ein Video davon?
Ja? Mhm. Also wie haben die sich angefühlt? Oder?
Anders. Also ich finde, da hat man, also jetzt mittlerweile, ich habe keine Ahnung mehr, wie sich das davor irgendwie auf zwei Beinen, Glück gesagt, irgendwie da angefühlt hat. Aber damals war es einfach so, ah, okay, so fühlt sich das jetzt an. Aber es funktioniert richtig gut. Also ich glaube schon, ein ganz wichtiger Punkt, wenn du eine Prothese hast, ist halt einfach, dass du das annehmen musst, im Sinne von, du brauchst wahnsinnig Vertrauen. Also du musst halt einfach das Vertrauen haben, dass dich dieses Kniegelenk hält, und dann funktioniert es auch echt richtig gut. Also ich glaube, da hängt schon auch sehr viel Kopf mit drin.
Ja, aber du hast sowieso anscheinend einen sehr starken Kopf. Also finde ich jetzt so, ich glaube, bei dir ist das ein Mindset, und das ist, glaube ich, auch das, was du dann ausstrahlst und was ich direkt an dir so damals gespürt habe.
Aber das hast du ja auch.
Ja, aber irgendwie, wir hatten auch vorgestern Abend, wir saßen zusammen beim bei ein paar Wein und Margarita. Wir haben echt ein bisschen durcheinander gedrückt, aber gut.
Aber egal.
Ja. Und wir saßen zusammen, und du meinst auch so, das Letzte, was ich möchte, also du möchtest, ist, in irgendeine Opferrolle reinzufallen. Und das finde ich zum Beispiel, ist mir auch total wichtig eigentlich, dass ich nie sage, oh mein Gott, ich war in irgendeiner Situation ein Opfer von irgendwie was. So. Aber trotzdem, woher kommt dein ganzer Optimismus? Also dieses Mindset, wie hast du das geschaffen?
Also ich würde wirklich sagen, es ist viel, also ich war damals 16 Jahre alt. 16 war sowieso so ein Alter, wo du eigentlich nicht, also mir ging es so, ich wusste nicht so ganz, wer bin ich, wo möchte ich hin. Und ich finde schon, durch diese Prothese, ich bin so schnell erwachsen geworden dadurch. Also ich hatte ja auch keine Wahl. Ich bin von der Schule gegangen, und also ich musste mich ja eh quasi so ganz irgendwie überdenken. Und irgendwie habe ich so ein bisschen als Chance gesehen. Und vor allem so jetzt 8 Jahre, ich wollte gerade 6 Jahre sagen, aber es ist 8 Jahre her. 8 Jahre später ist man auch, also du kannst so viel Positives draus ziehen, wenn du dafür offen bist und wenn du es halt einfach versuchst. Und wie gesagt, aufzugeben ist keine Option. Negativ zu denken ist auch keine Option.
Und gibt es eine Übung, irgendwas, was du damals gemacht hast oder vielleicht heute auch noch, wo du sagst, so, boah, wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder wenn ich merke, so, oh, meine Gedanken sind doch eher negativ, hast du irgendwas, wie du dich wieder so auf die positive Seite des Lebens schlägst?
Bodybuilding. Übungen, wie du und dein Körper eure Freundschaft festigt.
Ich würde sagen, ich gebe mir immer einen Tag, traurig zu sein. Ich bin kein Fan von so zu tun, als ging es mir gerade, also als wäre es anders. Aber ich denke mir dann immer so, okay, heute ist es einfach ein blöder Tag. Dann habe ich, also ich nehme mir dann auch die Zeit, mal wirklich zu überlegen, was belastet mich eigentlich gerade? Welche Themen möchte ich drüber nachdenken? Also mir geht es halt total oft so, ich bin viel unterwegs, ich arbeite irgendwie viel. Ich habe teilweise gar nicht die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, was gerade in meinem Kopf alles so passiert. Und ich finde, manchmal ist es dann einfach zu viel. Und daher rühren dann, finde ich, immer so das, wenn man sagt, okay, ich habe heute einen schlechten Tag oder ich fühle mich einfach nicht gut. Und dann nehme ich mich einen Tag raus, reflektiere mich einfach so ein bisschen und denke so ein bisschen nach, okay, was geht eigentlich gerade in meinem Kopf ab? Und dann bin ich aber auch so, ja gut, jetzt habe ich einen Tag dann gemacht und morgen ist wieder ein besserer Tag. Und dann geht's eigentlich auch immer wieder. Aber ich finde halt immer, wenn du dir nie diese Zeit nimmst, traurig zu sein, dann schöpfst du das doch voll mit.
Ich denke dann immer, das ist wie so ein Topf, in dem es schon blubbert und kocht.
Ja.
Und man haut den Deckel immer wieder rauf, rauf, rauf und drückt den runter. Und irgendwann ist es so, kocht's halt doch über. Also
ja.
Ich meine, wer schon mal Pasta gekocht hat oder so.
Deswegen musst du einfach immer ein bisschen die Temperatur mal wieder runterschalten.
Ja,
immer
und auch wieder. Einmal so ein bisschen den Deckel lüften,
ja.
Und reingucken, so, was blubbert da eigentlich.
Ja.
Ne? Und vielleicht so ein paar Blubberbläschen angucken und sagen so, ah ja, das steigt gerade besonders stark an der Oberfläche auf, weil das ist vielleicht das Thema. Schreibst du dir diese Themen dann vielleicht auch auf? Also wenn du sagst, du reflektierst, schreibst du es auf oder hast du es erstmal nur im Kopf und machst es dir bewusst?
Nee, ich glaube, ich würde sagen, ich habe es vorher mal im Kopf.
Das ist so, ja.
Ja, also ich bin jemand, ich denke sehr viel nach, also ich denke generell sehr viel nach, also immer gefühlt, das ist auch nicht immer schlau, aber und ich bin auch sehr, ich rede sehr gerne, also ich rede auch tatsächlich viel drüber, also ich war auch zum Beispiel nach diesem Unfall nie in Therapie, nie so richtig.
Echt?
Also ich war in Therapie, als ich damals auf Reha war, und danach hat es mir sehr geholfen, also ich finde es sehr schön, mit Leuten zu reden, die objektiv sind. Aber mir hat es auch sehr geholfen, mit Leuten zu sprechen, die mich halt kannten. Und vor allem auch, die mich davor irgendwie kannten.
Ja.
Und das halte ich halt immer noch so bei. Also ich erzähle dann halt einfach, was in meinem Kopf vorgeht. Und dann fühle ich mich auch mal besser. Ich finde immer, wenn man es einmal so ausgesprochen hat oder auch aufgeschrieben, dann ist es mal so aus seinem Kopf raus.
Ja, total. Aber mich fasziniert gerade total, dass du keine Therapie, weil, boah, das ist ja einfach ein sehr einschneidendes Erlebnis. Oder?
Ja, also wie gesagt, ich war ja doch 3 Monate in Therapie.
Ja, aber 3 Monate sind ja, sorry ja, to say. Also finde ich tatsächlich, ich kleine Maus bin seit 8 Jahren, lass mich kurz rechnen, 2016 habe ich meine Therapeutin kennengelernt im Sommer. Also jetzt seit über 8 Jahren in Therapie und ich denke jedes Mal so, ja, ich habe auch immer noch Themen. Okay, manchmal reden wir auch einfach über irgendwelche schlechten Dates.
Aber ganz ehrlich, ich bin auch wirklich im Überlegen, ob ich nicht doch irgendwann eine anfange oder ob ich halt doch irgendwann eine mache.
Und würdest du jetzt noch Themen mit in die Therapie nehmen, die dich damals auch bewegt haben, irgendwie vor 8 Jahren oder rund um den Unfall?
Ja. Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall. Also ja auch irgendwie vor allem eben so Themen, die du ja eben vielleicht dann eben nicht so mit Familie oder mit Freunden besprichst. Also ich finde, das ist ja auch nochmal so ein großer Punkt. Für die alle war das ja genauso eine schwierige Zeit. Und ich glaube, alleine so, um das mal irgendwie aufzuarbeiten oder so, wäre es halt eigentlich richtig gut.
Hat sich eigentlich an deinem Körpergefühl, du hast gesagt, du hast gemerkt schon beim Unfall, also man musste dir nicht sagen, wir werden dein Bein amputieren. So, das hast du schon gespürt. Hat sich dein Körpergefühl jetzt irgendwie nochmal verändert?
Ich würde sagen, ja. Also mein Körper prinzipiell hat gefühlt ja eh alles an meinem Körper geändert. Ich würde sagen, es hat auch sehr viel an meinem Bewusstsein an meinem Körper geändert. Also ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, positiv oder negativ ist, aber ich finde, ich bin weniger, ich falle ja aus diesem typischen, wie sieht ein perfekter Körper aus, ja, eh raus. Also weißt du, was ich meine? So, und irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem ich eine Prothese trage, bin ich viel gelassener damit. Mich stört da jetzt keine Narbe oder mich stört da jetzt auch kein irgendwas, weil im Endeffekt das ist ja eh schon so ein großer Teil, der anders ist. Und eigentlich ist das ein ganz schönes Gefühl, weil ich mir einfach so denke, ich bin dankbar, dass trotz dieser ganzen Narben und trotz dieser ganzen Sachen, die kaputt sind, das hat alles trotzdem so funktioniert, wie er funktioniert.
Das ist so schön. Oh, das ist so eine richtige Wertschätzung, die kommt auch gerade richtig an, die du für deinen Körper irgendwie hast.
Ja, also wirklich. Und irgendwie finde ich das auch so, weiß ich nicht, eigentlich auch ganz schön, dass ich mir jetzt gar nicht mehr über jede Kleinigkeit so viel Gedanken mache. Und mir tut das dann auch immer, wenn ich das auch so dann von anderen Leuten irgendwie so mitkriege, dann denke ich mir immer so, ach, ich wünschte, du würdest dich gerade so sehen, wie ich dich sehe. Und das vergisst man halt einfach so oft. Man ist halt selber am allerkritischsten mit sich. Und ich glaube, es wird uns allen so gut tun, wenn man sich mal selber durch die Augen von anderen sehen würde.
Ich weiß ja, ich hatte es schon einmal gesagt, dass du deine Prothesen ja mega cool auch selber gestaltest oder du suchst dir die aus. Also du hast, wie viele hast du, beziehungsweise du kannst du einmal beschreiben, welche, also weil die sehen so geil aus. Man merkt auch, dass du willst da nichts verstecken oder irgendwas.
Also ich finde sowieso, ich tue mir viel leichter damit, wenn Leute einfach sehen, okay, die trägt eine Prothese. Weil ich finde so ein bisschen merken, tut man es ja eh immer. Und ich finde so ist es einfach so, ich trage eine Prothese, jeder sieht's und das ist fein. Und ich finde auch, es sieht einfach geil aus. Also ich trage es auch einfach gerne, weil ich finde, es sieht einfach so schön aus und ich sehe es mehr so gefühlt wie meine ganzen Accessoires. Also ich bin ja sowieso so ein kleiner behangener Weihnachtsbaum, was meinen Schmuck betrifft, aber du ja auch.
Oh mein Gott, ja, aber deine Ketten heute.
Ich habe meine Ringe vergessen.
Ja, aber gut, sonst würde es vielleicht auch jetzt mit meinem am Mikro klappern.
Ja, das stimmt, das wollen wir nicht.
Das ist das schon.
Aber auf jeden Fall finde ich, das war halt so mein Weg. Also das Einzige, was ich an der Tatsache, dass ich eine Prothese trage, ändern konnte, war das, wie sie aussieht. Und mir war es halt auch total wichtig, dass ich mich damit immer noch gut fühle oder dass ich mich damit immer noch schön fühle. Und ich habe halt dann echt, also ich glaube, ab meiner ersten Prothese angefangen auszuprobieren, wie kann ich da Glitzersteine draufkleben, was kann ich draufschreiben, wie kann ich das möglichst schön machen. Und ich würde sagen, so das, wo ich geblieben bin, ist wirklich Autolack. Das ist Autolack, weil
also stopp, du kaufst dir dann einfach eine ganz schlichte Beinprothese und dann fängst du an, die selber zu gestalten mit Autolack?
Genau, also Prozess, wenn eine Prothese hat, ist so, du gehst zu deinem Techniker, dann machst du einen Gipsabdruck und der macht dir das dann alles fertig und das ist meistens aus so Carbon. Und ich überlege mir dann, welche Farbe das ich haben möchte. Und ich meine, ich liebe halt die Glitzerprothesen. Also ich würde sagen, ich bin immer sehr in dem Spektrum geblieben. Ich habe übrigens, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene. Und ich bin immer gerne in so Gold-Bronze-Tönen geblieben. Weil ich finde, die sehen sehr schön aus, so auch so zusammen mit meiner Hautfarbe. Und ich bin dann halt immer, ich habe dann Glitzer ausgesucht und dann bin ich da zu so einer Autolackierwerkstatt gefahren und dann habe ich mit denen quasi den Autolack ausgesucht. Gesagt, wie viel Glitzer die da reinmischen sollen. Und dann haben die das so für mich lackiert.
Geil.
Das ist halt Bombe.
Ach so, Autolack und da, die mischen dann da Glitzer für dich rein. Ich lieb's.
Ich würde so gerne wissen, wie diese Autofirma aussah, nachdem die da mit diesem ganzen Glitzer
mit dem
hantiert
Glitzer
haben.
Hantiert haben. Oh mein Gott, love it.
Oder?
Oh mein
also,
Gott, geil.
Also, mein großer Shoutout an meine Mama, weil sie hatte nämlich die Idee. Also, ich muss sagen, generell, meine Eltern waren, was das betrifft, also Nummer ein Supporter, ne? Also, die Armen, was sie mit mir, ich glaube, ich und meine Mama haben mal so ein Cover beklebt und ich glaube, wir haben 8 Stunden gebraucht.
Und habt ihr euch auch darüber generell noch unterhalten? Also hattest du mit den beiden auch einfach einen Support im Sinne von, ich kann ganz offen sprechen?
Total.
Ja.
Also ich würde sagen, meine Eltern haben mir immer den Raum gelassen, mich mit dem Thema so auseinanderzusetzen, wie ich es wollte. Also auch, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich tue mir sehr schwer oder ich bin niemand, der ja gerne das Gefühl hat, dass ich unselbstständig bin. Und vor allem direkt so nach dem Krankenhaus, Reha, du darfst die Prothese am Anfang nicht so lange tragen. Ich saß sehr viel im Rollstuhl und das fand ich ganz schlimm. Und ich bin meinen Eltern bis heute dankbar. Die haben quasi mich immer den Raum gegeben zu sagen, ich brauche hier Hilfe und hier hätte ich gerne Hilfe. Und haben mir quasi gar nicht das Gefühl gegeben, ich bin darauf angewiesen. Mal abgesehen davon, also wirklich auch bis heute. Ich kann immer zu Hause anrufen und sagen, oh, ich brauche irgendwie das und das. Könnt ihr mir helfen? Und dann...
Aber mega geil, das heißt, du kannst nach Hilfe fragen.
Ja,
ja.
Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das weiß, dass es ein Unterschied ist. Weil dass es einfach wichtig ist, auch zu wissen, okay, ich frage einfach nach Hilfe. Und es ist auch total in Ordnung, Hilfe zu brauchen. Ich finde es halt einfach nur, ich wollte nie das Gefühl haben, dass ich bei allem jetzt irgendwie, also immer auf Hilfe angewiesen bin. Und das bin ich halt, also ich brauche immer, also es gibt immer Sachen, bei denen man Hilfe braucht. Aber das ist ja bei jedem von uns so. Egal mit was man in seinem Leben gerade irgendwie, keine Ahnung, oder was gerade in seinem Leben irgendwie so abgeht. Aber es ist halt total in Ordnung, nach Hilfe zu fragen.
Ja.
Und ich glaube, ganz wichtig, das auch zu wissen.
Das zu wissen, dass man das kann, aber auch an wen man sich wann wie wenden kann. Ich glaube, da gibt es ja auch immer noch Unterschiede. Also ich weiß, im Freundeskreis von mir zum Beispiel, ich habe welche, bei denen kann ich wirklich mit sehr krassen emotionalen Themen kommen, weil die selber aber auch, ich sag mal, psychisch stabil sind oder mental stabil. Also Saskia aus meiner ersten Folge zum Beispiel, der erzähle ich, glaube ich, auch wirklich die krassesten Sachen so noch.
Aber das ist auch so schön, wenn du weißt, du hast jemanden, wo du dich so fallen lassen kannst.
Ja, wobei ich sie auch immer frage, so, wir hatten vor kurzem noch ein Telefonat, meine ich so, Saskia, ich habe eine Sache, ich weiß nicht, ob ich dir das zumuten kann, so. Und sie ist aber jedes Mal und sagt dann so, nein, sag jetzt einfach. Oder das heißt, sag jetzt einfach, so sagt sie es auch nicht, aber ich spreche es dann aus und sie sieht das nochmal aus einer ganz anderen Perspektive und ich merke auch, dass sie das jetzt gar nicht so irgendwie zerstört, wie ich denke. Dass
ja.
Ich denke, oh mein Gott, was mute ich dieser Frau gerade zu? Sondern, dass sie einfach das total klar aufnimmt. Und dann weiß ich aber auch bei ein paar Leuten, oh, bei denen kann ich mich eher melden, wenn ich technische Hilfe brauche oder wenn ich handwerkliches Geschick brauche. So Jansen zum Beispiel, der hat mir irgendwie meinen Spiegel und meine Lampe und was nicht alles angebracht. So, ne? Also es, ja, ich glaube, man muss irgendwie wissen, A, ich darf nach Hilfe fragen, so B, bei wem kann ich eigentlich auch noch fragen?
Ja.
Sag mal, weißt du noch, weil du gerade auch von der Reha sprachst und dass du am Anfang die Prothese gar nicht so lange tragen durftest, weißt du noch, wie du zum ersten Mal ohne Prothese gesehen hast?
Boah, ich glaube, ich habe das noch nie wirklich so irgendwann mal erzählt, aber...
Ich kriege gerade auch ein bisschen Schweiß, dass ich das gefragt
Nein,
habe,
ist,
weil das schon
ist
eine sehr tiefe
fein.
Frage
nee,
ist.
Nee, es ist eine tiefe Frage, es ist auch total okay, weil ich glaube, dass es sehr vielen so geht. Ich fühle mich teilweise ohne Prothese irgendwie so ein bisschen, ja nicht verloren, aber halt nicht mehr so vollständig. Ich glaube, das macht ja auch irgendwo total Sinn, weil ja, also für mich ist die Prothese jetzt auch nicht einfach nur ein Teil, sondern es ist halt wirklich so für mich wie... als würde es zu meinem Körper gehören. Und irgendwie, das ist dann immer so ein bisschen komisch, wenn ich sie dann ablege. Also ich habe mittlerweile so jetzt nicht mehr so ein Problem oder so damit, aber ich habe sie irgendwie schon lieber an.
Ich fand es super spannend. Wir waren vorgestern Abend unterwegs und ich habe FreundInnen von dir kennengelernt. Und es gab eine Szene, da sind wir zum Schluss. Nachts dann wollten wir nach Hause fahren und mussten zur U-Bahn. Und es ging so super weit runter. Also Wien hat wirklich tiefe U-Bahn-Station. Ja, das war hier fast Treppen. Wie London, ne? Viele Treppen. Und für mich, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass man ja auch den Aufzug nehmen könnte. Und dann sind wir losgegangen und irgendwann meinte ein Kumpel von dir, mit dem wir gingen, so, ja, jetzt hör mal, können wir auch mal einen Aufzug nehmen, weil man hört ja, oder irgendwie war es so, er hat, glaube ich, so Klong, Klong, so das Geräusch nachgehört. Oder warst du das?
Auf jeden Fall hatten wir,
okay. Oder du hast dann so genau gesagt, so, ja, man hört ja schon, dass ich hier gerade irgendwie so Klong, Klong unterwegs bin.
Ich hatte hohe Schuhe an. Ich hatte hohe Schuhe an. Und dann hört man das immer so auf den Treppen. Und das Lustige ist ja, ich hatte nicht mal dran gedacht, dass wir einen Aufzug nehmen können.
Man hat auf jeden Fall direkt gemerkt, dass da bei euch total die Vertrautheit war und auch einfach nicht so eine Berührungsangst. Und dann habt ihr auch noch angefangen. Nein, also dann standen wir im Aufzug und ihr habt euch über so ein Halloween-Kostüm so lustig gemacht, wo wohl ein Mann, der eigentlich eine Fußprothese trägt, seinem Hund zu Halloween den abgehackten Fuß, also so eine Nachstellung in den Mund gemacht hat, so als hätte der Hund den abgerissen. Ihr habt da voll drüber gelacht und so. Und ich wusste nicht so, darf ich jetzt mitlachen? Weil wieder, wie gesagt, diese Berührungsangst. Und ich war so, okay. Und ich fand es aber total irgendwie bemerkenswert, so auch als ich dann zu Hause im Hotelzimmer hier war. Zu Hause im Hotelzimmer? Geil. Aber ich bin dann in mein Zuhause gekommen und dachte so, ja krass, da ist so eine Vertrautheit und auch irgendwie so eine Offenheit auch einfach mal für schwarzen Humor oder Humor auf jeden Fall. Und habe mich dann gefragt, ist das mit jedem, mit jeder Person so oder geht jede Person, also hast du mit jeder Person einen anderen Umgang?
Also ich muss sagen, generell, das sind so definitiv auch so meine Leute, die mir am meisten Humor eigentlich gefühlt in mein Leben bringen. Und das war bei uns halt immer schon so. Und ich glaube, ich habe durch die zwei auch sehr gelernt, wie schön dieser offene Umgang einfach ist. Also ja, also ich glaube, es ist dann einfach so wie bei jedem Thema, einfach so, wie man auch generell mit Sachen einfach umgeht. Gehst du generell, bist du ein sehr humorvoller Mensch und ja.
Ja.
Aber ich finde es schön. Also mit denen kannst du halt einfach über alles einfach lachen.
Ja.
Und man fühlt sich halt einfach so. Also ich glaube, das Ding ist, wir sind auch deswegen auch immer so witzig miteinander, weil wir es halt auch einfach alle teilweise ein bisschen vergessen.
Ja, aber das ist ja gerade das Schöne Gute. Das ist das Schöne. Aber denkst du auch, dass Humor irgendwie auch eine Art ist, mit einem Thema umzugehen, was vielleicht sonst eine ziemliche Schwere hat oder eine ziemliche Tiefe?
Prinzipiell ja. Ich glaube nur, das ist so eine Sache, da kommt es halt sehr auf die Person drauf an. Weißt du? Weil Humor, also ich liebe Humor. Ich mag diese Lockerheit und ich mag das eben, wenn die Ernsthaftigkeit rausgenommen wird. Aber für voll viele Leute ist es ja einfach, ich glaube, da muss man halt sehr aufpassen, wie jemand zu diesem Thema halt steht. Und ich will ja auch gar nicht irgendwie sagen, dass das Thema jetzt irgendwie deswegen weniger ernst wäre. Und es ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, alle Sachen, die ich hier erzähle oder Erfahrungen oder Gefühle, sind halt meine. Und ich glaube, das ist so unterschiedlich ja bei jedem. Und deswegen würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass es immer gut ist. Ich glaube, man muss halt einfach gucken, okay, wie steht diese Person zu dem Thema?
Ja, weil für mich, also ich habe zum Beispiel auch während meiner Magersucht in der Klinik auch häufig so ein paar Scherze gemacht. Und das ist bei manchen Menschen total schlecht angekommen.
Ja, eben, das ist ja genau das, was ich meine. Das ist halt immer so.
Aber vor allem beim Pflegepersonal. Und da dachte ich so, ja, also es war halt so, also da war ich.
Darf ich mal, habe ich dich mal gefragt, wie lange du in der Klinik warst?
Oh, ich war in zwei Kliniken und der, von der ich jetzt gerade erzähle, das war die mit der Intensivstation, wo ich flüssig ernährt wurde. Und diese Flüssignahrung war nämlich, dass es verschiedene Geschmacksrichtungen gab. Also es gibt Vanille und Schoko und Waldbeere und Zitrone und ich weiß nicht was alles. Und es gab halt auch Cappuccino. So. Und ich habe halt Cappuccino immer am liebsten getrunken und saß dann halt irgendwann so im Schwesternzimmer und ich hatte davor gerade wieder mehrere Thrombosespritzen bekommen und keine Ahnung was. Also ich musste täglich, habe ich Spritzen bekommen, saß im Rollstuhl und so. Und dann sage ich irgendwie so, also wären die Spritzen nicht, wäre es hier ja fast wie bei Starbucks. So. Und lach darüber, weil das war für mich eine Art, damit mit dieser Scheißsituation umzugehen. Ja. Weil, sorry, es war kacke. Meine Beine waren blau von den ganzen Spritzen. Es war kein Fett da, wo man dieses Zeug reinspritzen konnte. Ich saß im Rollstuhl. Ich durfte am Tag nur 20 Minuten rausgehen. Und ich war einfach gefangen in dieser Krankheit. Ja. Hab gemerkt, ich bin krank, weiß nicht, wie ich da rauskomme. Und es war für mich einfach zu sagen, also es war für mich so eine Art Humor, um irgendwie durchzuhalten und nicht nur da zu sitzen und zu sagen so, scheiße, ist das ein dunkler Tag und eine dunkle Zeit und ich fühle mich gefangen und ich fühle mich schlecht, sondern auch einfach mir die Freiheit zu lassen, da irgendwie meine Scherze drüber zu machen. Deswegen für mich war immer Humor oder selbst so eine Selbstironie auch irgendwie, vielleicht ist das auch nochmal ein anderes, so dass man über sich selber auch irgendwie ne lacht oder so ein paar Späße macht. Für mich war das immer voll der wichtige Anker in meinem Leben, um mir die Sonne und Helligkeit, in die ich hier gerade blicke, irgendwie in meinem Leben zu behalten.
Ich glaube, ich würde mir auch irgendwie wünschen, dass, egal jetzt in welchem Thema, wenn man irgendwelche Berührungsängste hat, Sachen zu fragen, auch einfach auf die Person zuzugehen und zu sagen, hey, keine Ahnung, ich hatte da noch nie Berührung mit, wie möchtest du denn, dass man damit umgeht? Weißt du, ich finde, es ist besser, man fragt und ich kann dir sagen, hey, ganz ehrlich, ich bin übelst entspannt, was das betrifft, kannst fragen und sagen eigentlich, was du möchtest, weil vielleicht nimmt das dann ja auch jemand, ist ja besser, als wenn Leute sich dann denken, ach nee, ich sag jetzt einfach gar nichts dazu, weil ich könnte ja was Falsches sagen. Ja. Ich glaube, prinzipiell ist es immer noch besser, du sagst was Falsches, als du sagst gar nichts.
Ja, oder halt fragen, ne? Ja. Also ich sag auch immer so, jeder darf mir alle Fragen stellen und ich überlege dann für mich, möchte ich eine Antwort geben. Ja. Also überschreitet das gerade für mich eine Grenze. Aber erstmal denke ich so, mich kann man auch alles fragen. So, und dann überlege ich, okay, wo ist meine Grenze? Was gebe ich von mir preis? Oder was berührt mich vielleicht gerade doch sehr tief? Oder was vielleicht auch gar nicht tief? Was ist mir vielleicht gerade so oberflächlich? Ich denke so, hä? Aber ja, fragen, reden, irgendwie voll schön. Ich mag das gerade richtig, wie cozy wir hier sitzen.
Ich finde das auch gerade richtig schön.
Ich muss auch sagen, ich hatte
Frage gerade, was hast du, nicht ich hinterfrage gerade viel, aber...
Ja, ich hatte mir eigentlich so ganz viele Fragen noch aufgeschrieben, die ich dir irgendwie stellen wollte und ich merke gerade, wir sind so einfach im Gespräch, dass ich nicht einmal auf meine Fragen geguckt habe. Weil irgendwie ist es so, es kommt auch einfach ganz, ganz viel wirklich so eine Stärke und so eine Freude von dir weiterhin noch, also was heißt weiterhin, kommt von dir einfach rüber. Und ich finde das gerade so, ich bin gerade total beseelt, dass wir diese Offenheit miteinander irgendwie haben, obwohl wir uns jetzt ja nicht krass kennen. So, aber irgendwie schon.
Ja, irgendwie schon. So. Und irgendwie finde ich, also, ich finde, es gibt halt auch einfach so manche Menschen, da merkst du halt einfach, das matcht und das ist fein und da fühlt man sich halt einfach wohl. Und ich finde ja auch immer, es kommt ja eigentlich nie drauf an, wie lange man sich kennt, sondern halt einfach, ob du dich halt einfach wohlfühlst, wenn du mit dieser Person halt eben zusammen bist.
Ja.
Und das ist halt total schön. Also das ist,
ja,
ich bin sehr happy, dass wir da zusammen unseren Talk hatten.
Ja, eine abschließende Frage habe ich. Und zwar jetzt eine Person, die vor dem gleichen oder der das gleiche widerfährt wie dir oder was ähnliches, die hört, dass ein Körperteil nicht mehr da ist oder wie sagt man das? Gott. Ja. Was würdest du dieser Person raten? Hast du einen Ratschlag? Was kann man von dir lernen?
Offen zu bleiben. Jede Chance irgendwie mitzunehmen. Und ich glaube, ich würde halt wirklich einfach sagen, einfach lass es auf dich zukommen. Sei offen dafür, dass es funktioniert. Frag nach Hilfe, wenn du eine brauchst. Und finde deinen eigenen Weg, so ein bisschen, glaube ich, damit umzugehen. So wie ich das halt gemacht habe mit der Ästhetik oder wie es aussieht. Oder auch, ich glaube, auch vielen Leuten hilft da... Ja, ich glaube, also man muss seinen eigenen Weg damit finden.
Schön. Der Body Book Club. Bücher, die zu dem Thema passen. Und am Ende jeder Folge empfehle ich ja auch immer noch ein Buch in meinem Body Book Club. Also ein Buch, was mir irgendwie besonders gut gefallen hat und von dem ich denke, dass das super zu dieser Folge passt. Und weil wir heute im Jahr viel auch über Emotionen und Freundschaften gesprochen haben, empfehle ich euch heute das Buch Almond im Englischen. Übersetzt ins Deutsche gibt es das mittlerweile auch und heißt da Mandel und wurde geschrieben von einer koreanischen Schriftstellerin. Und es handelt von einem Jungen, der heißt Yoon Ye. Ich hoffe, ich sage es richtig, wenn nicht. Sorry. Und er wird mit einer Krankheit geboren. Und zwar kann er keine Angst, keine Freude, keine Wut, er kann keine Emotionen fühlen, was sonst ja für uns so total natürlich ist. Und dadurch kommt er zum Beispiel in so gefährliche Situationen, wie dass ein Auto anrast und er steht mitten auf der Straße, aber er kennt keine Angst. So, oder ein Hund rennt kläffend auf ihn zu und er bleibt stehen, weil er kennt ja keine Angst. So, aber er weiß halt auch leider nicht, was Liebe ist und wie sich irgendwie eine Freundschaft anfühlen kann. Und seine Mutter versucht am Anfang ihm so mit so Schautafeln irgendwie beizubringen, so, hey, so musst du lächeln, wenn du dich freust und Freude ist das und das. Und was mich einfach an diesem Buch total fasziniert hat, ist A, dass es um Emotionen geht, aber auch, dass ich wirklich alle Emotionen in diesem Buch mitgefühlt habe. Ich habe geheult, ich habe gelacht, ich war wütend, ich war irgendwie verzweifelt. Also das, was dieses Buch ausmachen sollte, ist bei mir auch voll angekommen. Und ich habe selber auch noch mal so ein bisschen überlegt, so, ja krass, weil er verliebt sich zum Beispiel auch zum ersten Mal. Und ich war auch so, ja, was ist eigentlich Liebe? Wo spüre ich das eigentlich? Also wie geht Liebe in meinem Körper? Und wie geht Trauer? Weil er verliert zum Beispiel auch ganz wichtige Menschen. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich fand die Story auf jeden Fall mega intensiv und kann jedem nur empfehlen, dieses Buch zu lesen oder jetzt auch sogar zu Weihnachten bald zu verschenken, weil es einfach voll bewegend und schön ist. Und jetzt noch einmal zu einem anderen Buch. Und zwar habe ich immer noch dabei ein Freundschaftsbuch, was ich jedem Gast oder jeder Gästin zum Ende meiner Podcast-Folge in die Hand gebe. Das werde ich jetzt gleich dir, Rebecca, geben. Ich habe 3 kleine Fragen darin stehen. Du kennst sie noch nicht, du hast ein bisschen Zeit. Ich werde dir alles wieder abbauen. Und was Rebecca da reinschreibt, seht ihr auf Instagram, dann in einem schönen Reel. Ich heiße auf Instagram I am Tabea Sophia. Rebecca findet ihr da natürlich auch verlinkt. Und danke, Rebecca.
Hey, ich danke dir, dass du mich dabei hattest. Es war so schön.
Es war mega schön. War halt,
also wie gesagt, ich liebe hier unser Setting, ich liebe unsere Gespräche. Und am allermeisten liebe ich, dass wir uns dadurch irgendwie kennengelernt haben.
Mega schön. Und zusammen die Offenheit haben. Danke dir, dass du heute dabei warst. Und dann, ciao, ciao. Danke, Ole, fürs Schneiden.